Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie herzlich zu unserer heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Archivaufnahme unseres schon vor Jahren heimgegangenen Gründers Wim Malgo mit dem Thema »Und führen, wohin du nicht willst«. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen Gottes reichen Segen beim Hören dieser Sendung.
Und führen, wohin du nicht willst. Wir lesen dazu aus dem Johannesevangelium in Kapitel 21, ab Vers 4 und weiter. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nicht zu essen? Sie antwortete ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werfet das Netz zu Rechten des Schiffs, so werdet ihr finden. Da warfen sie und konnten es nicht mehr ziehen von der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Und als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Hemd um sich, denn er war nackt, und er warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen auf dem Schiff, denn sie waren nicht ferne vom Lande, sondern bei 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fischen darauf und Brot. spricht Jesus zu ihnen: Bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und wiewohl ihr so viel waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wusste, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus offenbart ward seinen Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden war. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er wieder zum anderen Mal zu ihm: Simon, Jona, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Jona, hast du mich lieb? Und Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, göttetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich götten und führen, wohin du nicht willst. Das sagt er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und da er das gesagt, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Bis soweit das Wort des Herrn. Wenn der Herr Jesus Christus sich offenbart, dann gibt es immer außerordentliche Überraschungen. Zum Beispiel, um es mal aus diesem Geschehen herauszugreifen: Einerseits stellen wir fest, dass wir ihm nichts zu bringen haben, dass uns alles fehlt, aber andererseits sehen wir dann in seiner Gegenwart, dass er alles das bereitet hat, was uns fehlt und was wir die ganze Nacht gesucht haben, nicht wahr? Da steht ja doch geschrieben, als sie nun in Vers 9 austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fischen darauf und Brot. Es war alles schon bereit. In der Gegenwart des Herrn Jesus Christus ist alles bereit. Da müssen wir nicht mehr suchen, nicht mehr krampfen und nicht mehr anstrengen und nicht mehr nervös und verzagt sein. Alle Dinge sind bereit. In ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus Christus haben wir alles. Alles das, was wir nicht haben. Das Zweite, was hier auffällt, und das sind nun so einleitende Bemerkungen, ist, dass sie zunächst gar nicht sehen, dass es Jesus ist. Nach einer langen, durchwachten Nacht von vergeblichen Anstrengungen, denn es steht ja geschrieben hier in Vers 3, in derselben Nacht fingen sie nichts. Nach dieser Nacht der Entmutigung, des Leerlaufs, da steht ein Gestalt am Ufer, und es ist Jesus. Aber sie wissen es nicht. Da es aber morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Wenn die Nacht einmal überstanden ist, meine liebe Geschwister, diese Nacht, wo wir durch dieses Erdental gehen, dann wird Jesus am anderen Ufer stehen und warten auf uns, für soweit wir ihm nachgefolgt sind. Und dann werden wir nicht wissen, dass er es ist, zumal er viel herrlicher, viel größer, viel erbarmungsvoller, viel mächtiger ist, als dass wir ahnen können. Und doch haben wir die Verheißung, wir werden ihn sehen, wie er ist. Eine weitere grundlegende Gedanke, die hier aus dem Erscheinen des Herrn Jesu hervorgeht, ist die Tatsache, dass wenn er befiehlt, dann gelingt's. Wenn wir auf sein Wort hin handeln, dann segnet er. Petrus hat die Initiative ergriffen und gesagt in Vers 3 zu seinen Kollegen, zu seinen Mitjüngern: Ich will, Vers 3, ich will hinfischen gehen. Man will ja manches. Sie sprach zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Und sie gingen hinaus, traten in das Schiff alsobald und in derselben Nacht fingen sie nichts. Wann fingen sie was? Wann fingen sie viel? In welchem Augenblick war das Netz so voll, dass es bald zerrissen ward? Eben, als sie auf dem Wort des Herrn hindaten. Als Jesus sagte, werfet, Vers 6, das Netz zur Rechten des Schiffs, so werdet ihr finden. Da warfen sie und konnten es nicht mehr ziehen von der Menge der Fische. Wisst ihr, was mir hier auffällt, und das muss ich euch sagen, eine ganze Nacht hatten sie sich angestrengt und nichts gefangen. Aber ein Wort des Herrn ist eine Sache vielleicht von 2 Minuten gewesen. Wort des Herrn und Ausführung vom Wort des Herrn brachte das, was sie selbst nicht einbringen konnten. Ich meine, das lesen wir in der ganzen Bibel. Wenn Männer und Frauen gehandelt haben, entsprechend dem Wort des Herrn, dann hat es immer wunderbar funktioniert, oder nicht? Das ist zum Beispiel das Geheimnis des Propheten Elias. Von Elia lesen wir immer, und er tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Der Herr sprach zu Elia, und Elia tat, wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Und Gott stand dazu. Deswegen habe ich eine Passion in mein Leben. Herr, hilf mir, dass ich im Zentrum deines Willens bleibe. Dann wird es immer gesegnet sein. Und dann kommt das Wort von, und führen, wohin du nicht willst. Dieses unvermittelte Wort zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Vers 18 von Johannes 21, da du jünger warst, göttertest du dich selbst und wandertest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Wir leben heute im Dunkel der Endzeit, darüber sind wir alle wohl uns im Klaren. Klare Führung tut Not. Denn die konzentrierte Aktivität der Hölle besteht darin, dass Kinder Gottes irre geführt werden. Irre werden. Klare Führung brauchen wir. Und eines kann ich vorweg sagen. Gott, der Herr, führt klar, unmissverständlich klar. Wir haben nicht nur die Erfahrung, sondern vielmehr wir haben die Verheißung der klaren Führung. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Oder Jesaja 30, Vers 21. Deine Ohren werden hören hinter dir, Herr, das Wort sagen, also dies ist der Weg, den geht weder zu rechten noch zu linken. Und dennoch müssen wir sagen, dass viele Gläubigen in unserer Zeit anstatt Geführten, Irregeführten sind. Was ist die Ursache denn? Ich meine, es ist so eine Verwirrung unter den Kindern Gottes in der Gemeinde Jesu. So viel Gegensätzlichkeiten, so ein Durcheinander, dass man sich nach dem Kopf greift und fragt, wohin, wie wird das ausgehen? So viele Irregeführten heute vom Teufel. Woher kommt das? Ist es denn nicht möglich, hier im Dunkel der Endzeit vom Herrn klar geführt zu werden? Doch, denn in schwerster Bedrängnis bleibt uns immer ein letzter Orientierungssinn. Die Bedrängnis kann oft sehr hart werden. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitsprechen könnt. Aber es bleibt immer ein Orientierungspunkt, als Hiob in äußerste Bedrängnis kam. Nicht nur, dass er seine 10 Kinder verlor, sein Besitz, seine ganze Existenz, nicht nur, dass seine eigene Frau sich gegen ihn kehrte, aber auch die Freunde, die fromme Freunde, die Brüder im Herrn, die ihn nicht mehr verstanden haben, sodass er ganz allein blieb. Da blieb auch den Hiob diese eine Orientierungssinn übrig und er schreit es in seine Krankheit und in sein Elend hinaus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also daran fehlt es nicht. Hiob blieb ein klar geführter Mensch mitten durch den Drangsal hindurch. In der schmerzlichsten Vereinsamung, nicht wahr? Die Vereinsamung, das will ich ja mal gerade vorwegnehmen, Vereinsamung ist das Los der Gottgeheiligten in unseren Tagen. Vereinsamung. Bleibt uns aber dennoch eine klare Richtung gewiss. Paulus ist ja auch sein Mann, nicht wahr? Der unter schrecklicher Vereinsamung gelitten haben muss. Er drückt das ja auch aus und schreibt das an Timotheus. Sie haben mich alle verlassen. Aber derselbe Paulus ruft dann, das ist seine klare Richtung, ich weiß, an wen ich glaube. 2. Timotheus 1, Vers 12. Ich meine, liebe Geschwister, das Dunkel der Endzeit ist eine unmissverständliche Realität. Nicht nur die klaren Zeichen der Endzeit, Israel, die Völkeraufruhr, aber vielmehr, dass die Kinder Gottes dabei sind, sich verführen zu lassen. Bedenken wir, dass der Herr Jesus in seiner Endzeitsrede in Matthäus 24 dreimal warnt: Lasset euch von niemand verführen. Weshalb? Weil sie sich nicht führen lassen wollen. Warum wollen sie sich nicht führen lassen? Vom Herrn selbst durch den Heiligen Geist, mittels des Wortes, weil der Herr immer dorthin führt, wohin wir nicht wollen. Und das war das Wort zu Petrus: Wenn du dann alt wirst, sagt der Herr, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich götten und führen, wohin du nicht willst. Bitte achten wir darauf, dass dieses Wort gesprochen wurde von Jesus Christus, den Auferstandenen selbst. Und was er spricht, hat ewige Gültigkeit. Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Deshalb so brennend aktuell und führen, wohin du nicht willst. Ich will auch Beweis von der Wichtigkeit, von der entscheidenden, einschneidenden Wichtigkeit dieses Wortes anführen, dass der Herr beginnt mit zu sagen, Johannes 21, Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, göttertest du dich selbst und wandertest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich göttern und führen, wohin du nicht willst. Achte darauf, immer dann, wenn unser Herr eine Heilswahrheit aussprach, begann er seine Rede mit wahrlich, wahrlich. Zum Beispiel bei der Forderung der Wiedergeburt zu Nikodemus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Somit müsst ihr das Johannes 21, Vers 18 gut in euch aufnehmen, denn hier wird eine Heilswahrheit gesagt, eine Heilswahrheit, der bis in den innersten Lebensnerv trifft. Dass nämlich, wenn wir jünger sind, wenn wir Energie haben, wenn wir Elan haben, da götten wir uns selbst und wandeln, wohin wir wollen. Aber, sagte Herr Jesus zu diesem Petrus, wenn du aber alt wirst, dann eben dann, wenn du dann nicht mehr kannst, Petrus, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich götten und führen, wohin du nicht willst. Meine liebe Geschwister, dieses Wort trifft und deckt unsere tiefste und eigentliche Not auf, der ganze Kampf, nicht wahr? Wir meinen immer, wir haben so viel Kampf, denn der Satan ficht uns an, das stimmt alles. aber der Satan und seine Heerscharen sind entmächtigt am Kreuz von Golgatha. Wisst ihr, was unser Kampf letzten Endes ist? Wir wollen uns nicht führen lassen, wohin er will, sondern wir wollen gehen, wohin wir wollen. Ich meine, mit diesem Wort von Johannes 21, Vers 18 beleuchtet der Herr Jesus auch blitzartig das ganze Versagen Petrus von vorher. Du wandeltest, müsst ihr mal hören, wie das heißt, du wandeltest, wohin du wolltest. Wohin du wolltest. Das ist also ein isoliertes Ich-Problem, eine Ich-Welt. Du wandeltest, wohin du wolltest. Meine Freunde und Geschwister, die ständige Behauptung des Eigenwillens isoliert uns von dem heiligen Willen Gottes und macht dich eben zu einem schwankenden Rohr, zu einem Ziel in dich selbst. Achte mal auf das Wort, ein Wandeln. Du wandeltest. Was ist Wandeln? Wandeln ist nicht Rennen. Wandeln ist nicht Springen. Wandeln ist eigentlich gemütlich dahergehen, oder? Spazieren. Aber damit wird die ganze Härtigkeit unseres natürlichen Herzens, unseres frommen Herzens aufgedeckt. Es ist keine Erschütterung da, es ist keine Bewegung da. Da du jünger warst, da hast du dich selbst gegöttert und du wandeltest, wohin du wolltest. Oh, wisst ihr, was Gott will in diesen Tagen? Und dafür haben wir den Herrn angefleht. Gott will, dass wir aus diesem gemütlichen Spaziergang, indem du den Eigenwillen behauptest, herauskommen, dass wir herausgerissen werden, dass wir mit diesem gemütlichen Christentum einmal aufhören. Der Herr hätte längst hier in Nürnberg, in eurer Familie oder wo ihr wohnt, in eurer Gemeinde, eine machtvolle Erweckung geben wollen, wenn ihr nicht mehr spazieren würdet. Wenn ihr nicht mehr so laut, so gleichgültig sein würdet, wenn es wahr wäre, was in Joel 2 Vers 12 und 13 geschrieben steht, da steht doch auch, jetzt spricht der Herr, bekehret euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig und geduldig und von großer Güte und ihm reut bald der Strafe. Wisst ihr, der Herr will uns führen. Was er fordert, ist Unterordnung deines Willens an sein heiliges Wollen. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Wohin du nicht willst. Wohin du nicht willst. Und nun blicke mal im Geist mit mir auf den Herrn Jesus selbst. Denn die Bejahung dieses Wortes, wenn du darauf eingehst, heute Nachmittag und führen, wohin ich nicht will, führe du mich, wohin ich nicht will. Wenn du es bejahst, dann wird es dich umwandeln und erneuern. Blicke auf Jesus, denn auch er, der Starke, der Mächtige, der Allmächtige, er streckte seine Hände aus. Und er ließ sich binden und führen an dem Ort, wohin das Fleisch nicht will. Welcher Ort? Golgatha. Und wisst ihr, das lässt mich niedersinken in den Staub und anbeten. Ich kann's nicht fassen, dass der Sohn Gottes, der Ewige, der allerhöchste Majestät, als Mensch sich seinem Geschöpf auslieferte und sich führen ließ, wohin kein Mensch will, nach Golgatha. Wenn aber der Herr Jesus das nun sagt hier zu Petrus, nachdem er ihn dreimal gefragt, hast du mich lieber, der mich diesen habe? Ja, da müssen wir noch die tiefere Bedeutung erfassen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Da du jünger warst, götterst du dich selbst und wandertest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich kötten und führen, wohin du nicht willst. Das sagt er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und da das gesagt, spricht er zu ihm, folge mir nach. Es war also dieses, lass dich führen, wohin du nicht willst, Petrus, es war also ein ganz neuer Aufruf zur Nachfolge. Denn Jesus war ja auch diesen Tod gestorben, den Tod am Kreuz. Nun müssen wir festhalten, dass dieser Ruf, den hatte Petrus schon einmal vernommen, vor 3 Jahren, am gleichen See Genezareth. Matthäus 4, Vers 18. Da war er mitten in seinem Berufsleben drin und da auf einmal erscheint da der Messias, der Sohn Gottes. Als nun Jesus an den Galiläischen Meer ging, sah er 2 Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, und die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und da sprach sie ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Also, der Herr Jesus wollte aus Fischermenschen Menschenfischer machen. Das griff ja in ihre Existenz hinein. Petrus war ja Fischer, das war sein Beruf, das war sein Verdienst, sein Lebensunterhalt. Aber der Ruf des Herrn ist so stark, folget mir nach. Matthäus 4, Vers 19. Und ich will euch zum Menschenfischer machen. Dieser Ruf war so stark, dass es heißt in Vers 20, und alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Auch Petrus. Also er hat den Beruf aufgegeben um des Herrn willen. Man darf das wahrhaftig nicht unterschätzen. Er wurde ein Reichsgottesarbeiter. Er hat den Ruf Jesu gehört, folge mir nach. Er ließ es sich etwas kosten. Und wenn man Petrus beobachtet in seiner Nachfolge Jesu, dann muss man sagen und eingestehen, dieser Mann war eifrig in den Dienst des Herrn. Er hat geeifert für seinen Meister. Und dennoch, wir müssen eines feststellen, meine liebe Geschwister, Petrus, in dieser Nachfolge, die er einmal gehört hatte, war nicht durchgedrungen. Und nun nach der Auferstehung des Herrn Jesu, 3 Jahre später, am gleichen See Genezareth, ruft der Herr ihn wieder in die Nachfolge. Folge mir nach. Es gibt zweierlei Nachfolge. Meine Freunde, es gibt zweierlei Nachfolge. Es gibt eine äußere Nachfolge mit aller spektakulären Begleiterscheinung, dass man sogar den Beruf aufgibt, dass man Mitglied einer Gemeinde wird, dass man sich taufen lässt, dass man an den Tisch des Herrn geht, dass man eifert für das Christentum, aber dass dabei das Herz nicht verwandelt wird. Da gibt es eine andere Nachfolge, eine innere Nachfolge. Eine innere Nachfolge, wo das Herz von innen heraus erneuert wird. Doch solche Petrussen, viele Bibelschüler, Traktatenverteiler, eiferen, Millionen äußere Nachfolger, aber es geschieht nichts durch sie. Wohl geschieht vieles an ihnen, aber nicht durch sie. Man darf nicht vergessen, dass Petrus doch wahrhaftig in diesen 3 Jahren, wo er in der Gegenwart des Herrn Jesu lebte, Wunderbares erlebt hatte. Oder nicht? Wunderbares. Speisung der 5000. Die Auferweckung eines jungen Mädchens, das Töchterlein Jairus. Die Auferweckung eines Jünglings zu Nein. Die Auferweckung eines erwachsenen Mannes, Lazarus. Hat er alles miterlebt. Petrus war einer der 3 Apostel, der die Verklärung Jesu miterlebt hatte. Ihn gesehen hat, ihn in Herrlichkeit. Er hat die Stimme gehört vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, in welchem ich wohlgefallen habe. Petrus war derjenige, der das Bekenntnis abgelegt hatte. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und doch, in der Nacht, da Jesus verraten ward, sagt der Herr zu ihm, Simon, Der Satan hat euer Begier zu sichten wie den Weizen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhören. Und wenn du dich dermal einst bekehrst, so stärke deine Brüder. Und dieses Wort bekehren, das hat dem Petrus einen Schlag versetzt. Er empörte sich und er sagt, ich Herr, oh ich, was denkst du denn? Wie kannst du so reden von mir, wenn du dich dermal eins bekehrst? Ich bin doch bekehrt, ich bin bereit mit dir in den Tod zu gehen. Aber der Mann hatte keine Macht, mit Jesus in den Tod zu gehen. Wäre hier eine Anzahl Leuten, die bereit sind, alles preiszugeben um Jesu willen, und dann würde diese Gegend, diese Stadt erschüttert von der Macht des Evangeliums. Die Machtlosigkeit der heutigen Christen kommt von ihrer äußeren Nachfolge her. Es ist eine äußere Angelegenheit mit als Triebfeder das fromme Ich. Das fromme Ich, und das sieht man auch bei Petrus, der Ehrgeiz steckt ihm noch so tief im Herzen, das Prestigedenken, Herr, wer ist der Größte unter uns, das Prestigedenken, auch das sich bestimmen lassen vom Sichtbaren, wir kennen ja alle die Geschichte von dieser Nacht, nicht wahr, wo der Herr auf das Wasser wanderte, ihnen entgegen, und sie waren in dem Schiff, und Petrus vorwitzig und voreilig, der springt über Bord und will den Herrn entgegeneilen. Aber dann sieht er die Wellen und er versinkt. Das ist eben immer so. Wenn meine Nachfolge eine äußere Angelegenheit ist, wenn mein Herz nicht von Grund auf erneuert ist, dann stelle ich ab auf das Sichtbare. Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt. Das ist die Herzenshärtigkeit. Meine liebe Geschwister, ich muss euch das ganz offen sagen heute Nachmittag. Wer so viele hier auch sind, die darin stecken, äußere Nachfolge hat keine wirkliche innere Herzensverbindung mit dem Herrn, sodass, wenn es darauf ankommt, du dich ärgerst. In dieser Nacht, sagt der Herr Jesus, werdet ihr euch alle an mir ärgern. Wir sehen und erfahren, dass in dieser letzten Endzeitsnacht viele irre werden und nur noch von Ferne nachfolgen. Wir stehen händeringend da, dass Brüder und Schwestern, die mit uns gegangen sind und mit uns gekämpft haben und mit uns mitmarschiert, den Herrn Jesus nach, plötzlich Abtrünnige werden und verleuchten und verraten. Woher kommt das? Oh, lasst uns nicht zu hart urteilen. Es kommt daher, weil sie noch in der äußeren Nachfolge stehen. Das ist die Ursache, warum du solche grässliche Schwankungen und Niederlagen ausgesetzt bist. Aber der Herr Jesus sagt dennoch, und das ist mein Trost, sonst würde ich nicht wagen, diese Botschaft auszusprechen. Dennoch sagte, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhören. Oh, das tät der Herr nun als der Auferstandene. Er ist durch Golgatha gegangen. Er ist nachs Kreuz gegangen. Das Kreuz, das Petrus nicht wollte, nicht wahr? Dass er ausgewichen ist. Petrus folgte von Ferne. Nein, nein, das will ich nicht. Aber Jesus ist hindurchgegangen und ist nun auferstanden und steht da am Ufer. Und ruft diesen Petrus in der zweiten Nachfolge. Und diese Nachfolge, dieser Ruf berührt unser Innerstes. Jesus Christus, der Auferstandene, auch heute Nachmittag, ruft zur inneren, wahren Nachfolge. Womit beginnt sie, diese wahre Nachfolge? Das wird uns alle interessieren. Womit beginnt sie eigentlich? Denn wir lechzen danach. Wir wollen echte Jünger Jesu sein. Wir wollen solche sein, die von ganzem Herzen ihm nachfolgen. Oder? Wer will das nicht? Wer will das? Ja, wir wollen alle. So, dann wollen wir feststellen, womit beginnt denn diese wahre zweite innere Nachfolge? Ich will es euch sagen. Mit der Aufdeckung des bisherigen jämmerlichen Versagens. mit der Aufdeckung von der Tatsache, dass mit all dein Glauben, mit all dein Ringen und mit all dein Nachfolgen letzten Endes nichts, aber dann noch gar nichts für die Ewigkeit erreicht wurde. Denn die Frage des Herrn Jesu in Vers 5 von Johannes 21, Kinder, habt ihr nicht zu essen? Darin liegt einen schmerzlichen Vorwurf. Kinder, habt ihr nicht zu essen? Kinder, ihr seid ja dabei gewesen. Ihr habt das ja von mir gehört. Gebt ihr ihnen zu essen. Ihr habt das Geheimnis gesehen. Das Brot brechen und dass es durch meine Hände geht und dass es sich vertausendfacht. Ihr habt das mitgeschmeckt, wie ich bin. Und habt ihr jetzt nicht zu essen? Ja, dann heißt es, sie antwortete ihm, nein. Mit anderen Worten, Herr Jesus, jetzt habe ich schon 10 von diesen Tagungen hier in Nürnberg miterlebt. Jetzt gehe ich jeden Sonntag in meine Gemeinde. Jetzt habe ich hunderte Gebetsstunden mitgemacht. Jetzt bin ich viel auf meine Knien gelegen. Und jetzt fragst du, hast du nichts zu essen? Und jetzt muss ich sagen, nein. Alles ist vergeblich. Denn, heißt es, in derselben Nacht fingen sie nicht. Keine Botschaft. Keine Botschaft. Solche Leute nun, und dafür bin ich so dankbar, und da jubelt mein Herz, da springt mein Herz. Solche gescheiterte Leute ruft Jesus in der zweiten Nachfolge. In der wahre innere Nachfolge, am gleichen See Genezareth. Ich will es noch ein wenig anders sagen. Wisst ihr, welche Art Leute der Herr Jesus in diese neue Nachfolge ruft? Eben der äußere Nachfolge zusammenbrach, als in jener Nacht Petrus erkannte, was er in Wirklichkeit war. Wann erkannte er das? Als ihm Angst überfiel, sie haben mich erkannt. Nein, nein, noch nicht. Als sie ihr Finger auf ihn gerichtet haben, gesagt, halt, der gehört auch zu ihm. Ja, gewiss, das ist auch ein Jünger von Jesus. Das, nein, 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 ich kenne ihn nicht. Wahrhaftig, ich kenne ihn nicht. Ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Und beim dritten Mal krähte der Hahn und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus gedacht an das Herrnwort, wie er zu ihm gesagt hatte. Wahrlich, ich sage dir, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und da erkannte dieser starke Mann sein Verderben und brach zusammen und ging hinaus und weinte bitterlich. Ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht dreimal. Deswegen, bevor Jesus ihn in diese innere Nachfolge ruft, das tut der Herr nicht ohne weiteres, fragt er ihn dreimal, Petrus, Simon, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hast du mich lieb? Du weißt, dass ich dich lieb habe. Hast du mich lieb? Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dreimal hat er verleugnet. Dreimal bekannt er, dass er ihn lieb hatte. Wisst ihr, es sind die Menschen, die zwar gescheitert sind, denn wie er gescheitert war, wie er auf den Nullpunkt war, ja, wie er auf Minus war, nicht einmal Nullpunkt, geht daraus hervor, dass es ein Petrus ist, der nach der Auferstehung des Herrn Jesu, nachdem er wusste, er ist auferstanden, dass er völlig entmutigt ist und resigniert und sagt, ich höre auf, es nützt doch alles nicht. Weshalb eben gerade Petrus diesen Vorschlag macht. Ich will hinfischen gehen. Johannes 21, Vers 3. Mit anderen Worten, es hat mir nichts eingebracht. Ich gehe wieder in meinem alten Beruf zurück. Es nützt doch alles nicht. Ich resigniere, ich höre auf, ich bin disqualifiziert, ich bin ausrangiert und das steht Jesus. Und dann bin ich Gott dankbar heute Nachmittag, dass der Jesus hier steht. Wir sehen ihn nicht, aber er steht hier, er ist hier. Und dass er uns die Disqualifizierten, die Ausrangierten sucht. Und zwar solche, und das möchte ich auch sagen, Menschen, die willig sind, trotz ihr jämmerliches Versagen dem Herrn ihre ganze Liebe zu geben. Denn das war Petrus' Kraft, meine Freunde. Wenn man dann gar nichts mehr hat und gar nichts mehr zu bringen hat und sagen muss, Herr, ich habe gar nichts. Aber eines konnte Petrus sagen, er konnte aufheulen und er konnte sagen, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Solche Menschen teilt der Herr Jesus dennoch einen klaren Auftrag mit. Denn dreimal sagt der Herr zu ihm, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ja, da kann man natürlich schon fragen, ist denn jetzt Petrus ausgerechnet, diese Petrus fähig zur inneren Nachfolge? Wenn er ja so disqualifiziert ist, wenn er so versagt hat, meine Freunde, dieses Versagen muss in unserer Frömmigkeit offenbar werden, damit wir wahre Nachfolger sind und werden. Denn es sitzen hier noch immer solche, die hoch auf dem frommen Ross sitzen. Und du hast noch nie dein eigenes Verderben erkannt. Da kann man schon fromm reden und fromm tun. Aber du lügst, wie Petrus 3 Jahre lang gelogen hat. Denn wenn es darauf ankommt, mit Jesus ans Kreuz zu gehen, da folgst du auf einmal von Ferne, da bist du nicht mehr dabei. Ah, der Herr hat es vorausgesagt. Er hat es ja vorausgesagt, schon in Johannes 13, Vers 36, als Petrus sagt, ja, ich will dir nachfolgen, bis in den Tod. Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir nachmals folgen, nachmals. Eben, als er erst zusammengebrochen in sein eigen Können und Wollen, nachmals, als er wieder dort war, wo er begonnen, auf den Nullpunkt unserer Frömmigkeit, wisst ihr, den guten Eindruck von uns selbst, das ist der Herr im Wege. Diese Einbildung, dieses Stolz, dieses ungebrochene Wesen, das macht dich eben unfähig, dem Herrn nachzufolgen. Das Zeigen auf anderen, das Kritisieren von anderen Brüdern und Schwestern und Knechte Gottes, das macht dich vollständig unfähig, überhaupt dem Herrn Jesus nachzufolgen. Ist alles Komödie, alles Theater. Der Herr ist traurig. Aber vielleicht bist du jetzt so einer, der in dem Stadium des Petrus gekommen ist, von Johannes 21, Vers 3a, ich will hinfischen gehen, ich höre auf. Dann bist du kreuzesreif. Ich höre auf, ich kann nicht mehr. Ja, dann bist du kreuzesreif, denn das Wesen der wahre innere Nachfolge, und da haben wir nun den Kern, ist das Kreuz. Und führen, wohin du nicht willst. Wieder dem Fleisch. Aber das sind die Überwinder. Das sind die Überwinder, nicht wahr? Die eben über den eigenen Schatten schreiten und führen, wohin du nicht willst. Ich will mein Kind nicht auf das Missionsfeld geben. Nein, das will ich nicht. Es kann auch hier den Herrn dienen. Aber der Herr sagt, ich will dich führen, wohin du nicht willst. Ich will meinen Willen nicht den Ältesten meiner Gemeinde unterordnen, nicht wahr? Ich will das nicht. Aber Jesus sagt, aber ich will das. Ich will dich führen, wohin du nicht willst. Ich will nicht meine Bequemlichkeit und mein Familienleben preisgeben um des Dienstes des Herrn willen. Aber der Herr sagt, und ich will dich führen, wohin du nicht willst. Und ich will nicht mein Geld opfern. Das habe ich doch, wenn es darauf ankommt, lieber als des Herrn Werk. Aber der Herr greift dich fest und er sagt, und ich will dich führen, wohin du nicht willst. Ich will nicht, sagst du, meine Ehre, mein Ansehen um die Sache Gottes verlieren. Aber Jesus sagt, ich will dich führen, wohin du nicht willst. Auch vielleicht ist in deinem Herzen ein steinhartes, ich will mich nicht versöhnen, ich will mich nicht unterziehen, ich will nicht um Vergebung bitten. Und gerade auf diesem Punkt sagt der Herr Jesus, ich führe dich, wohin du nicht willst. Wenn heute Nachmittag das Große geschieht, jetzt in deinem Leben, dass du dich bei der Hand nehmen lässt und nicht mehr mit anderen vergleichest. Diese Neigung haben wir alle. Wir wollen den anderen nachahmen, nicht wahr? Das wollte Petrus auch, als der Herr Jesus das alles zu ihm gesagt hatte. Du aber folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch an seiner Brust beim Abendessen gelegen war und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesu, Herr, was soll aber diese? Jesus spricht zu ihm, so ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Du bist ja immer beschäftigt mit den anderen, mit den Brüdern, mit den Schwestern, mit den Predigern. Was geht das dich an? Der Herr Jesus sagt, folge du mir nach. Und zwar lass dich führen, wohin du nicht willst. Und gerade Petrus wurde deshalb, als er folgte, der Mann, durch dessen Leben Hunderttausenden gerettet wurden. Er wurde auch derjenige, der am meisten vom Feind umkämpft und bekämpft wurde. Als der Teufel ihn nicht vernichten konnte, da hat er aus Petrus den Papst gemacht, gell? Aber der Mann hatte die größte Vollmacht nachher. Ich habe so eine Ahnung in mir, dass heute Nachmittag manches Kind Gottes vor die Alternative gestellt wird. Diese große Alternative. Äußere Nachfolge mit religiösen Erlebnissen und Gebetserhörungen oder innere Nachfolge mit Herzenserneuerung und viel Frucht für die Ewigkeit. Und ich resümiere, ich fasse zusammen. Die äußere Nachfolge, Jesu ist zwar oft eindrucksvoll. Man gibt den Beruf auf, man kann sogar auf dem Missionsfeld reisen. Die äußere Nachfolge mag spektakulär sein, aber sie ist kreuzlos. Und das kreuzlose Leben ist Elementarreligion des Christus, der das Kreuz hasst, der Antichrist. Petrus stand in einer ganz anderen Situation als wir. Petrus folgte Jesus äußerlich nach, weil er das Geheimnis von Golgatha noch gar nicht kannte. Er hatte das Kreuz noch nicht erlebt. Aber wir, du kennst ihn, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Die äußere Nachfolge ist jetzt hochmodern. Es ist die ausgewischte Grenze zwischen Welt- und Jesu-Nachfolge. Aber hier in diesem Saal ist der Auferstandene, der zur wahren inneren Nachfolge aufruft, folge du mir nach. Zum dritten Mal erschien der Herr Jesus seinen Jüngern, heißt es hier in Johannes 21, Vers 14. Zum wievielsten Mal erscheint dir der Herr? Redet er zu dir, zu deinem Herzen, folge du mir nach. Gott redet zwei- oder dreimal. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist die Gemeinde sagt. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Herr, wie unsagbar ernst ist dein Wort, dein machtvolles Wort. Du kennst die Gescheiterten, die Disqualifizierten unter uns. Du kennst sie, Herr Jesus, mit deren Nachfolge es einfach nichts ist, weil es nur eine äußere Angelegenheit war. Aber heute Nachmittag hast du gerufen mit Macht. Du hast das Scheitern aufgezeigt, das Elend, die Unfruchtbarkeit. Kinder, habt ihr denn nichts zu essen? Aber du appellierst gleichzeitig an unsere Herzen: Hast du mich denn lieb, wenn du denn nicht zu essen hast? Und du weißt jetzt, in wessen Herz dieser Aufschrei ertönt. Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Nun, lass die Willigkeit durchbrechen in vieler Herzen. Herr, ich strecke meine Hände aus und lass mich führen, wohin ich bis jetzt nicht wollte. Hier hast du mich. Und währenddem wir im Gebet verharren, frage ich: Wer will das sagen? Hier hast du mich. Heute Nachmittag. Wer will das tun? Wer will den Preis bezahlen? Bitte heb deine rechte Hand empor. Herr Jesus, du hörst dieses Rufen. Hier hast du mich. Nimm denn diese Herzen und führe sie in dieser Endzeit, im Dunkel der Endzeit, in die wahre innere Nachfolge. Und halt uns treu in dieser Herzensstellung, bis dass du kommst. Amen.
Sie hörten soeben eine Archivaufnahme unseres schon vor Jahren heimgegangenen Gründers Wim Malgo mit dem Thema »Und führen, wohin du nicht willst«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!